Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.
Herzlich willkommen beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag und ich freue mich, dass Sie bei dieser Episode wieder oder sogar vielleicht erstmals dabei sind. Unser heutiger Gast, das ist Professor Dr. Moritz Kröger. Er ist Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Münchner LMU-Klinikum. Herzlich willkommen, Herr Kröger.
Ja, lieber Herr Haag, ganz herzlichen Dank, heute dabei sein zu dürfen. Freut mich sehr.
Herr Kröger, mit Ihnen möchte ich heute über das Thema Leitallergenprinzip sprechen, denn die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur, hat ja bereits 2008 die Empfehlung hin zum Leitallergenprinzip für Diagnostik und auch für Therapie ausgesprochen. Das heißt also, es wird nicht gegen alle Allergene getestet und behandelt, sondern nur, in Anführungszeichen natürlich, gegen diejenigen, die stellvertretend für einzelne Gruppen stehen. Bevor wir aber jetzt tiefer ins Thema einsteigen, würde ich Sie, Herr Kröger, bitten, uns in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was unter dem Leitallergenprinzip zu verstehen ist. Und Zusatzfrage, welchen Einfluss dieses Leitallergenprinzip auf Therapie und Diagnostik hat?
Ja, also ich denke, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen eigentlich tagtäglich damit arbeiten und das eigentlich auch in ihr Denken schon längst implementiert haben, ohne sich vielleicht dessen so bewusst zu sein. Klassisches Beispiel wären die Frühblüher. Ja, also wir haben eine Gruppe von Allergenen. In den meisten Fällen sind es bei den Aeroallergenen ja dann doch Pflanzen, die botanisch verwandt sind und auch halt ein ähnliches Allergenprofil aufweisen, ja, wie eben beispielsweise bei den frühblühenden Bäumen, Hasel, Erle und auch Birke. Und so kann man diese dann halt in eine sogenannte homologe Gruppe zusammenfassen, ja. Und der wichtigste, allergologisch bedeutendste und auch klinisch relevanteste Vertreter einer solchen homologen Gruppe wird dann eben als das Leitallergen bezeichnet. Wobei man halt zur Nomenklatur sagen muss, dass es doch manchmal etwas verwirrend ist, dass wir ja eigentlich bei Allergenen ja eher an Proteine oder selten auch an Kohlenhydrate denken und ja eigentlich eher bei jetzt einem Baum als Beispiel eben bei der genannten homologen Gruppe der frühblühenden Bäume um die Betulaceae ja doch eher eine Allergenquelle vor uns haben, ja. Aber trotzdem, ich sag mal, umgangssprachlich bezeichnet man dann halt eben die Birke als das Leitallergen, auch wenn das natürlich eben die Allergenquelle und nicht das Allergen selbst ist.
Lassen Sie mich dann nochmal nachfragen. Der Begriff homologe Gruppe ist jetzt häufiger gefallen. Können Sie dann nochmal drauf eingehen, was ist eine homologe Gruppe?
Eine homologe Gruppe ist im Prinzip eine Gruppe von Pflanzen, die ein so ähnliches Allergenprofil haben, dass die Allergene, die sie halt produzieren, eine hohe Strukturhomologie haben. Ja, also es sehr, sehr ähnlich aussehen, sodass eben IgE, dass wir gegen ein Protein, beispielsweise gegen das BetV1 bilden, eben nicht nur eben das BetV1 der Birke erkennen kann, mit ihm binden kann und allergische Beschwerden auslösen kann durch ein Bridging der Mastzelle beispielsweise, sondern eben auch im CoA1 der Hasel genauso erkennen kann, da eine Affinität hat oder AllerG1 aus der Erle oder ähnliches.
Lassen Sie mich gleich nochmal auf die Zusatzfrage, die ich eingangs gestellt habe, zurückkommen. Welchen Einfluss hat denn dieses Leitallergenprinzip auf Therapie und Diagnostik? Hat sich da was revolutionär verändert?
Ja, revolutionär. Ich denke, es ist wie meistens halt ein Prozess, ja, der jetzt keine Revolution darstellt, die jetzt irgendwie einen plötzlichen Umbruch bedeutet, sondern es ist halt ein Prozess, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinzieht. Aber im Prinzip verändert sich natürlich dadurch sowohl die Diagnostik als auch die Therapie, was die Diagnostik betrifft. So ist es sicherlich so, dass wir natürlich immer mehr Diagnostik wirklich eben nur mit dem Leitallergen machen. Also wir könnten beispielsweise eben nur die Gräsermischung nehmen. Wir brauchen nicht den Roggen separat im Pricktest zu haben und wir können weitgehend ja eigentlich auch nur mit Birke pricken und müssen nicht unbedingt noch die Erle und die Hasel mittesten. Ja. Und wenn wir dann noch eine Etage runtergehen von den Allergenmischungen, von den Allergenquellen, weg richtig zu den Proteinen hin, dann ist es so, dass man das dann ja noch weiter reduzieren kann, ja, dass man eben nicht unbedingt die Mischungen testen muss, sondern gerade in der Komponentendiagnostik, die ja doch ja, nicht mehr Einzug hält. Einzug gehalten hat sie eigentlich schon, sondern, und ist implementiert, aber immer weitere Verbreitung findet, dann ja man sogar irgendwie wirklich auf die Einzelproteine runtergeht und eben gar nicht mehr unbedingt die Birke im Extrakt testen muss in ihrer Gesamtheit, ja, sondern wirklich das auf das BET-V1 im Wesentlichen reduzieren kann, ja. Also insofern hat das schon einen großen Impact auf die Diagnostik und bei den Therapien schaut es ähnlich aus, ja, dass wir immer weniger mit Mischungen therapieren, sondern immer mehr versuchen, wirklich mit Monopräparaten zu behandeln.
Wer hat denn jetzt eigentlich entschieden, welches Allergen jeweils das Leitallergen ist?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich ehrlich gesagt gar nicht abschließend beantworten kann. Ja, das ist natürlich nicht rein eminenzbasiert, dass da irgendjemand sich hinsetzt und sagt, so ist es jetzt, sondern das ist natürlich begründet auf wissenschaftlichen Daten. Ja, denen liegen vor allem zwei Dinge zugrunde. Ja, das sind halt epidemiologische Daten zur Prävalenz. Ja, also wie bedeutsam ist überhaupt ein Allergen in einer Bevölkerungsgruppe hinsichtlich der Sensibilisierungspotenz, ja? Und dann zum anderen natürlich, wie bedeutsam ist es wirklich dann im engeren Sinne allergologisch? Wie ist die klinische Bedeutung? Ja, wie viel allergische Beschwerden kann dieses Allergen denn nun auch wirklich verursachen? Ja, Paradebeispiel ist eben die Birke. Ja, wir haben natürlich sehr viel Birkenpollen und zum anderen haben wir natürlich einfach auch extrem starke Beschwerden, die durch Birkenpollen verursacht werden. Und so ist es nicht schwer, eben die Birke als Leitallergen für die homologe Gruppe zu definieren.
Aber ich verstehe das richtig, dass eine Therapie nur gegen das Leitallergen notwendig ist?
Ja, wie immer in der Medizin gibt es nie 100% und 0% und das Wörtchen nur ist auch immer so ein bisschen schwierig. Ja, aber in den allermeisten Fällen ja. Definitiv. Aber es gibt natürlich wie immer Ausnahmen von der Regel und es mag schon mal einen Patienten geben, der beispielsweise seine Beschwerden doch hauptsächlich im Januar, Februar hat und gar nicht so zur Hauptblütezeit der Birke, das habe ich auch schon erlebt, ja, und der vielleicht BET-V1 negativ ist, wo man dann schon postulieren kann, dass vielleicht irgendein anderes Allergen, das halt seltener Allergien auslöst, wahrscheinlich auch seltener zu Sensibilisierungen führt, bei dem aber das allergieauslösende Allergen ist und dieses vielleicht auch verstärkt in Hasel und oder Erle vorkommt und gar nicht so sehr primär in der Birke zu finden ist. Also solche Konstellationen mag es schon mal geben, aber das sind Einzelfälle. Die allermeisten Frühblüher-Patienten kann man mit einem Monopräparat Birke sehr gut behandeln, ja.
Also setzen wir das nur, was ich gesagt habe, in Anführungszeichen und machen so ein kleines Klemmerchen drumherum.
Genau.
Die HEMA, die empfiehlt ja jetzt schon seit 16 Jahren das Leitallergenprinzip, denn, wie eben schon kurz erwähnt, stammt die Empfehlung ja aus dem Jahre 2008. Nach so langer Zeit, wie sieht es denn aus? Ist das Konzept Ihrer Meinung nach als Standard in der allergologischen Praxis angekommen oder gibt es weiterhin konkurrierende Konzepte?
Also ich glaube schon, dass es angekommen ist, aber es wird noch nicht konsequent genug umgesetzt. Ja. Also wenn man sich die Daten anschaut, was die Nachfrage betrifft, welche Präparate denn nun wirklich auf dem Markt abgerufen werden, ja, dann ist es schon so, dass der Anteil an Frühblühermischungen beispielsweise oder auch Kombinationspräparaten aus Gräsern plus Roggen schon noch sehr hoch ist. Ja. Also offensichtlich gibt es doch noch sehr, sehr viele Kollegen, die das Gefühl haben, mit Mischungen besser zu behandeln oder die Diskussion mit dem Patienten etwas scheuen, weil das ist natürlich was, was man vermitteln muss. Da muss man sich erklären, ja, warum man jetzt einem Patienten, der doch einen positiven Pricktest auch bei Hasel und Erle hatte, ja, und doch auch schon früher im Jahr, eben im Februar oder so Beschwerden hat, warum der jetzt nur die Birke bekommt. Das muss man dem Patienten ja erklären, ja, und das kostet Zeit, ja. Und vielleicht ist es auch das, was manche Kollegen scheuen, das weiß ich nicht, ja. Aber auf jeden Fall, die Marktdaten zeigen, dass schon noch sehr viele Mischungen nachgefragt werden, obwohl die meisten Kollegen eigentlich sehr genau wissen, dass es das nicht wirklich braucht.
Deswegen ist es vielleicht gut, dass wir heute auch darüber sprechen.
Ja, sehr richtig.
Macht's noch mehr Sinn. Bei der Allergiediagnostik ist der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin ja immer irgendwie auch ein bisschen so in der Rolle eines Detektivs. Denn symptomauslösende Allergene zu identifizieren, das ist, so habe ich das verstanden, wahrlich nicht einfach. Wie bewährt sich denn ganz konkret das Leitallergenprinzip in der allergologischen Praxis?
Eigentlich sehr gut. Also grundsätzlich muss man ja sagen, wir reden ja jetzt hier, ich bin ja auch Hals-Nasen-Ohrenarzt und jetzt kein Dermatologe, primär ja über Aeroallergene, und da ist ja die Diagnostik vergleichsweise einfach. Ja. Also auch da braucht man manchmal detektivische Fähigkeiten, aber jetzt verglichen mit Nahrungsmittelallergien, auch mit manchen Kontaktallergien, ist es ja relativ einfach. Da bewundere ich immer die Dermatologen, was die da diagnostisch fertigbringen und wie viel die da wirklich an Engagement reinsetzen, bis sie den Auslöser am Ende sicher identifiziert haben. Die haben ja sehr viel mehr mit komplexen Mischungen quasi zu tun, gegen die der Patient exponiert ist, und müssen dann das eine Agens rausfischen, das nun wirklich relevant ist. Das ist ja bei mir nicht so. Ich bin ja da eigentlich mit deutlich einfacheren Problemen irgendwie gesegnet. Das ist jetzt nicht so die große, große Kunst, aber auch da braucht es manchmal schon detektivische Fähigkeiten, haben Sie recht, trotzdem muss man das relativieren, denke ich. Was jetzt der zweite Teil Ihrer Frage betrifft, so ist es so, dass ja gerade mit der Komponentendiagnostik natürlich das Leitallergenprinzip eigentlich ganz klar verankert ist mittlerweile in der Basisdiagnostik. Ich denke, dass schon die meisten heutzutage, nachdem sie über einen Pricktest quasi als Suchtest in der Breite mal geschaut haben, gegen welche Allergenquellen der Patient grundsätzlich sensibilisiert ist, dann heutzutage doch hoffentlich eher die extraktbasierte serologische Diagnostik überspringen, da die doch eine sehr hohe Redundanz zum Pricktest hat und wenig Zusatzinformationen eigentlich bietet, ja, und dann stattdessen eigentlich doch eben in die komponentenaufgelöste Allergiediagnostik gehen, in die molekulare Allergiediagnostik, da gibt es ja mehrere Termini für ein und dasselbe quasi, ja, und dann eben beispielsweise eben ja dort sehen, wenn ich jetzt Frühblüher analysieren möchte, gegen welche Proteine der Patient jetzt konkret IgE bildet, dann habe ich gar nicht so die große Auswahl. Ja, das wird von Herstellerseite, von Diagnostikherstellerseite schon einem gar nicht angeboten, sondern ich kann eigentlich, wenn ich auf die Major-Allergene testen will, nur das BetV1 testen. Ja, bei den Minoallergenen, Panallergenen sind es dann halt BetV2, das Profilin, BetV4, Pulkalzin. Ja, aber fokussieren wir mal auf die Major-Allergene. Und ich habe eben das Pendant aus der Erle mit allen G1, aus der Hasel mit CoA1, gar nicht zur Auswahl, sondern das ist schon Leitallergen fokussiert. Und genau das Gleiche ist bei anderen wichtigen Allergenquellen mit FLIPE1 und 5, also den Hauptallergenen aus Phleum pratense, stellvertretend als Leitallergen für die Gräser, mit der P1, 2, 23, also Dermatophagoides pteronissinus für die gesamte homologe Gruppe quasi der Dermatophagoides-Spezies, oder auch dem OLE-E1 als Majorallergen der Olive für die homologe Gruppe der Oleaceae, der olivenähnlichen Gewächse. Und bei uns haben wir ja keine Olive, sondern wir sind ja vor allem dann eben mit Esche konfrontiert. Aber das FRA-E1, das Majorallergen aus der Esche, das haben sie gar nicht zur Auswahl, sondern hier wird eben auch dann auf das OLE-E1, auf das Leitallergen, auf die Olive gleich zurückgegriffen. Und da ist das schon gang und gäbe. Also wer sich einmal mit der molekularen Diagnostik auseinandergesetzt hat und die praktiziert, der arbeitet eigentlich ganz automatisch im diagnostischen Bereich schon nach dem Leitallergenprinzip.
Jetzt gibt es ja, wenn ich das so formulieren darf, ein Problem. Homologe Strukturen führen nämlich dazu, dass Pollen einer gesamten Gruppe für das Immunsystem nicht unterscheidbar sind. Ist das dann auch der Grund dafür, dass sich die Heuschnupfensaison für Menschen mit Allergie länger hinziehen kann als allgemein angenommen?
Mitunter sicherlich ja. Also es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Faktoren, ja. Auch klimatische Veränderungen spielen sicherlich eine Rolle, dass Blühzeiten sich verändern, nicht nur wann sie im Jahr liegen, sondern sich auch wirklich rein quantitativ verlängern. Und dann ist es aber natürlich auch so, dass jemand sagt, ja, ich bin Birkenpollenallergiker, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, weil die Frühblüher doch eigentlich einfach das schönste Modell sind quasi. Und dann hat er ja aber eben nicht nur Beschwerden, wenn die Birke auch wirklich blüht, ja, sondern er hat eben auch Beschwerden, wenn Hasel und Erle in der Luft sind. Und das kann ja in einem sehr milden Winter teilweise schon im Dezember sein, ja, also eigentlich schon im Vorjahr, einige Monate bevor die Birkenpollen in die Luft kommen. Und so hat eben der Birkenpollenallergiker natürlich eine Saison, die unter Umständen dreimal so lang ist, als die eigentliche Birkenpollenblühzeit, ja. Und ähnlich ist es auch mit Eschenpollenallergikern, ja. Da Flieder, Liguster, Forsythien und so weiter sind da schon Pollen in der Luft. Ja, da ist die Esche noch nicht so weit, ja. Und so sind die Blühzeiten natürlich sehr viel länger als das bedeutendste und relevanteste Allergen einem eigentlich jetzt primär mal vorgaukelt.
Länger ist dann auch die Leidenszeit der Patienten.
So ist es, ja, das meine ich.
Herr Kröger, Sie hatten es schon kurz erwähnt, Patientenaufklärung. Lassen Sie uns auch mal kurz darauf zurückkommen. Die Patientenaufklärung ist ja in diesem Podcast, das werden unsere Hörerinnen und Hörer wissen, ja immer wieder ein größeres und natürlich auch ein wichtiges Thema. Wie bewerten Sie denn den Stellenwert der Patientenaufklärung zum Thema Leitallergene und homologe Gruppen und wie gehen Sie selbst praktisch vor?
Also Patientenaufklärung ist natürlich was sehr Wichtiges, ganz im Allgemeinen in der Medizin und in der Allergologie, gerade wenn es um die Allergen-Immuntherapie geht, natürlich ganz im Speziellen. Ja, nicht zuletzt deswegen, weil es doch eine sehr lange Therapie ist. Ja, eine Therapiedauer von 3 bis 5 Jahren ist ja die Regel. Ja. Und wir ja wissen aus vielen, vielen, vielen Studien, dass die Therapieadhärenz nicht die beste ist. Ja. Das heißt, wenn wir hier eine gute Adhärenz schaffen wollen, ja, oder zumindest die Adhärenz verbessern wollen, dann ist es ganz essentiell, unabhängig von rechtlichen Aspekten, dass wir den Patienten von Anfang an mit ins Boot holen. Ne? Und das ist natürlich also der Mechanismus, über den wir ihn primär mit ins Boot holen können, auch ist eine gute Aufklärung, ja, dass der Patient überhaupt weiß, was da passiert, ja, und was er zu erwarten hat. Auch das muss man ihm realistisch beleuchten. Und insofern, ich glaube, gerade bei der Allergenimmuntherapie oder vor der Allergenimmuntherapie ist das essentiell. Und das geht ja damit los, eben, dass wir ihn aufklären müssen, dass eben so ein Allergietest, gebräuchlich ist der Begriff Allergietest wie ein Pricktest, eigentlich ja im engeren Sinne des Wortes gar kein Allergietest ist, sondern es ist ein Sensibilisierungstest oder ein Sensibilisierungsnachweis. Und dass es mitnichten so ist, dass eben man gegen alles, wogegen man jetzt eine Quaddel auf der Haut bekommt, die womöglich auch ein wenig juckt, eine Allergie hat. Ja, das darf man nicht gleichsetzen, aber das ist das, was der Patient empfindet und womit er leider häufiger auch eine Praxis verlässt und das ist natürlich gar nicht gut. Also da muss man schon ansetzen in der Aufklärung, ihm den Zahn zu ziehen, dass alles, was da eine positive Reaktion zeigt, eine Allergie bedeutet. Ja. Weil sonst denkt der Patient ja, dass er auch gegen alles behandelt werden muss, was da eben eine juckende Quaddel verursacht hat. Das ist ja aber nicht so. Ja. Also das ist, glaube ich, der erste ganz wesentliche Punkt. Und der zweite ist, wenn man dann eben nicht mit Mischpräparaten behandelt, sondern wirklich Monotherapien durchführen möchte, dann muss man ihm auch das natürlich erläutern, warum man jetzt nur die Birke wählt. Ja, muss dann eben auch kurz ihm erklären, dieses Prinzip der homologen Gruppe und dass er eben durch die Birke durchaus eben seine Hasel- und Erlenallergie mitbehandelt bekommt, weil der sonst natürlich aus der Praxis rausgeht und sagt, also der Doktor, der versteht ja überhaupt nichts von der Allergologie, ja, jetzt gibt er mir nur die Birke und Hasel und Erle sind völlig hinten runtergefallen, aber ich habe doch da schon Beschwerden im Februar, dann gehe ich doch lieber zu einem anderen Arzt oder er sagt schlimmstenfalls irgendwie, also dieses ganze Konzept der Allergenimmuntherapie, das überzeugt mich ja nun überhaupt nicht und schon haben wir wieder einen Patienten verloren. Also ich glaube, es ist ganz, ganz essentiell, dass wir da gute Aufklärung beim Patienten leisten, damit nicht nur wir richtig verstanden werden, sondern am Ende der Patient natürlich auch die Allergenimmuntherapie die erforderliche Zeit konsequent mit uns durchführt.
Ja, und gerade in Ihrem Bereich ist ja auch wichtig, der aufgeklärte Patient, der bleibt, auch wenn ich das so salopp formulieren darf, bei der Stange, der bleibt dabei.
Richtig, das hoffe ich zumindest.
Bei der Diagnostik ist das Leitallergen offenbar eine echte Hilfe. Wie sieht es aber bei der anschließenden Therapie aus? Kann das Leitallergenprinzip auch hier unterstützen?
Ja, das tut es. Ja, also wir setzen ja doch immer mehr Monopräparate ein, dass wir eben wirklich nur mit dem Leitallergen behandeln, na, dass wir einfach wirklich nur die Birke wählen oder dass wir vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Dermatophageides-Mischung aus Pteronisinus und Farine wählen, sondern nur mit Pteronisinus behandeln oder ähnliches. Also ich glaube schon, dass immer mehr eingesetzt wird so und so praktiziert wird. Immunologisch macht das auch in gewissen Rahmen Sinn. Also zumindest, wenn Sie sich mit Grundlagenforschern, mit richtigen Immunologen unterhalten, dann vertreten die oft die These, dass es eigentlich sinnvoll ist, dem Patienten möglichst viel von dem Allergen wirklich zuzuführen, gegen das er primär sensibilisiert wurde, dass quasi das vollständige Allergen ist. Also nicht eben nur ein Allergen ist, das dann auch eine IgE-Bindung herbeiführen kann und damit allergische Symptome verursachen kann, sondern wogegen primär eben eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Das ist in der Homologengruppe der Betulaceae oder wenn Sie sogar das auf die Fagales runterbrechen wollen, also Eiche, Buche und so noch mit reinnehmen wollen, ist das sicherlich das BetV1, das vollständige Allergen, wogegen der Patient eben sein IgE bildet. Und die Idee ist natürlich, dass wenn er möglichst viel oder sein Immunsystem möglichst viel BetV1 präsentiert bekommt, dass dann der immunologische, therapeutische Effekt auch maximal ist und es schlecht ist, wenn wir quasi das Ganze etwas verwässern, indem wir halt auch BetV1-Homologe aus Erle, aus Hasel und so weiter mit reinbringen, ja, die zwar ein hohes Maß an Strukturhomologie haben, aber halt doch nur gut 90% und nicht 99% oder 100%.
Wie ist eigentlich die Studienlage zur AIT mit Leitallergen?
Mittlerweile eigentlich sehr gut, muss man sagen. Ja, also
gut dokumentiert.
Ja, absolut. Also das verdanken wir natürlich den modernen Tablettenpräparaten, muss man ganz klar sagen. Ja, früher, als die Skid-Präparate ihre Zulassungen bekommen haben, also zumindest manche, ganz viele haben ja bis heute keine, da wurde das nicht so aufbereitet. Und jetzt auch im TAV-Verfahren fällt dieses Thema eher hinten runter. Aber die Tablettenpräparate, die ja komplette Neuzulassungen bekommen haben, die haben dieses Thema teilweise sehr, sehr gut aufbereitet. Ja. Und so haben wir ja tolle Daten beispielsweise mit einer Birkentablette, die zeigt eben in der Phase 2-Studie, das war eine Kammerstudie, ist in der Phase 2 erlaubt. In der Phase 3 müssen sie ja dann Freifeldversuche machen, aber in der Phase 2 dürfen sie ja bei der Dosisfindung durchaus in eine Expositionskammer gehen, dass man beispielsweise auch eine Eichenallergie sehr gut behandeln kann. Also ganz grob gesagt war der Versuchsaufbau so, dass man eben nicht nur eine Expositionstestung mit Birkenpollen vor Therapie gemacht hat, sondern auch mit Eichenpollen. Dann hat man eine Monotherapie Birke gemacht. Ja, also Eiche war da in der Therapie erstmal nicht drinnen oder nicht nur erstmal nicht, sondern gar nicht drinnen, ja, sondern Monopräparat Birke. Und dann hat man eben nach der Therapie wieder exponiert. Einmal natürlich mit Birke, weil man dann natürlich den primären Effekt auf die Birkenpollenallergie hat nachweisen wollen. Und dann hat man aber auch nochmal mit Eiche exponiert und man hat gesehen, dass auch hier eine klinisch relevante und statistisch signifikante Besserung der Symptome, die durch Eichenpollen hervorgerufen wurden, auch eintrat. Ja, also man eben mit der reinen Birke auch genauso die Eiche hat behandeln können. Ja, das ist toll, dass man das mal so aufbereitet hat, ja, weil das ja über die Gruppe der Betulaceae mit Hasel und Erle noch hinausgeht, ja, noch weiter verwandte oder entfernter verwandte Bäume wie Eiche und Buche, die eben zu den Fagalis gehören, mit auch der Birke, mal dies demonstriert hat. Also das ist toll, ja, und genauso sieht man das eben dann auch in der Phase 3, kann man auch wieder in dieses Präparat beispielsweise reinschauen mit der Birkentablette, dass man eben sieht, dass der Therapieeffekt eben, das wird ja jeder allergologisch tätige Arzt auch unterschreiben, ja, und bestätigen, genauso wie viele Patienten das aus ihrer Patientenperspektive und Erfahrung ebenso bestätigen können, ja, dass eben auch wenn man mit einem reinen Monopräparat Birke behandelt, ja eben nicht nur der Therapieeffekt dann in der Birkenpollenzeit kommt und dokumentiert werden kann, sondern die Patienten auch eben schon eine Besserung haben während der Hasel- und Erlenexposition, ja. Also auch das zeigt ja ganz klar, dass dieses Konzept therapeutisch wirkt. Ja, also ich glaube, da zweifelt auch niemand dran mehr.
Dass es funktioniert.
Ja.
Herr Kröger, bis hierhin schon mal ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Zum Abschluss unseres Gespräches würde ich aber noch gerne etwas über Ihre aktuellen Forschungsprojekte erfahren. Denn Sie leiten ja den Arbeitskreis Allergologie am LMU-Klinikum, in dem unter anderem die Möglichkeiten der molekularen Allergiediagnostik erforscht werden. Könnten Sie uns von den aktuellen Schwerpunkten Ihrer Forschungsarbeit berichten oder ist das alles sozusagen streng geheim?
Nein, streng geheim ist nichts. Also vielleicht würde ich das eine oder andere ganz brandaktuelle Thema tatsächlich nicht irgendwie auf den Tisch legen, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja ums große Ganze. Also streng genommen muss man sagen, arbeiten wir ja nicht nur allergologisch im engeren Sinne, ja, sondern bei uns HNO-Allergologen ist es ja so, dass wir eigentlich alle im Wesentlichen rhinologisch arbeiten, eigentlich schon auch damit andere Themen rund um die Nase und vor allem um chronisch entzündliche Erkrankungen in der Nase herum behandeln und erforschen. Und natürlich war es dann auch so, das muss ich auch ganz offen adressieren, dass jetzt vor ein paar Jahren mit diesen Biologika zur Behandlung der chronischen Rhinositis mit Nasenpolypen auch so ein gewisser Shift stattfand, weg von der Allergologie eben in Richtung chronische Rhinosinusitis, einfach weil das ein solcher Hype war, dass man sich dem auch gar nicht wirklich entziehen konnte. Und bei mir persönlich war es auch schon, dass ich bereits im Rahmen meiner Habilitation mich viel mit Zytokinmustern bei chronisch entzündlichen Erkrankungen in der Nase befasst habe. Und so wurde ich so ein bisschen abgelenkt, sage ich mal, über einige Jahre, aber habe jetzt zunehmend auch wieder in allerletzter Zeit zurückgefunden, doch zu dem, was mich am allermeisten interessiert, nämlich zur allergischen Rhinokonjunktivitis. Und da ist unser Schwerpunkt ganz klar die Diagnostik. Ja? Also gar nicht so sehr die Therapie, sondern mehr die Diagnostik der allergischen Rhinokonjunktivitis. Was uns da halt immer interessiert ist, wie kann ich die Diagnostik optimieren? Ne? Also wirklich ein ganz praktischer, alltagsrelevanter Ansatz oder eine alltagsrelevante Fragestellung. Und da haben wir uns mit ganz vielen beschäftigt, mit Pricktest beispielsweise, auch hier ganz viel untersucht, beispielsweise nach dem Leitallergenprinzip. Wie geht das auch in der Diagnostik? Ja, also kann ich eben beispielsweise wirklich auf einen Hasel-Erle-Prick verzichten oder kann ich auf den Roggen verzichten, ja, im Prickkasten und reicht das nicht, wenn ich die normale Gräsermischung nehme? Das konnten wir in wissenschaftlichen Studien mit über 1000 Patienten, Probanden ganz klar belegen. Ja, mit 99% erkennt der Gräser-Prick auch die Roggensensibilisierung. Ja, auch sehr gute Zahlen, nicht ganz so toll, aber auch sehr gute Zahlen kriegen Sie bei den Frühblühern und auch hervorragende Zahlen beispielsweise bei den Milben. Sie müssen nicht unbedingt Theonisinus und Farine nehmen. Das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben. Aber bei so positiven Ergebnissen gibt es beispielsweise auch dann hier und da welche, die uns zeigen, nee, es funktioniert auch mal nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Auch gerade im Bereich der Komponentendiagnostik. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja, hier wird von der Industrie natürlich immer ganz viel auf den Markt geworfen und wir haben mittlerweile ein breites Portfolio an Komponenten, mit denen wir testen können. Und manche, gerade wenn sie neu kommen, werden dann teilweise auch extrem gehypt. Ja, und es werden Zahlen veröffentlicht mit Prävalenzen, ja, wo man sich denkt, wow, ja, also das hat ja wirklich hier irgendwie jeder Patient fast und zusätzlich wird auch noch suggeriert, dass das von höchster klinischer Bedeutung wäre und diese Patienten vielleicht alle Asthma bekommen, wenn sie IgE gegen dieses eine Protein bilden und so weiter. Und oft zeigt sich dann aber doch, wenn man das mal so ein bisschen hinterfragt und in seinem eigenen Kollektiv überprüft, dass dem nicht so ist. Ja, ich möchte damit überhaupt keinen Kollegen, das sind oft auch sehr renommierte Wissenschaftler, unterstellen, dass die da Schmu machen, um Gottes Willen, ja. Aber wir alle wissen, dass die Methodik die Ergebnisse am Ende bestimmt und je nachdem halt auch, wie man sein Kollektiv zusammenstellt, Ein- und Ausschlusskriterien, ja, sind es wirklich alles nur schwere Asthmatiker oder ist es halt auch ein Kollektiv, wo der Patient nur in Anführungsstrichen einen Heuschnupfen hat und so weiter. Und schon kriegt man ganz unterschiedliche Ergebnisse. Und das sind so Dinge, die wir halt gerne überprüfen, um eben zu sehen, was lohnt sich wirklich, was sollte man wirklich im Alltag, in der Praxis einsetzen, wo liegt der Mehrwert, wo liegt der Nutzen für die Praxis oder ist das manche vielleicht doch auch einfach so ein bisschen ein Strohfeuer, das schnell niederbrennt und das ist nicht so viel irgendwie dahinter. Ja? Also so als Beispiel möchte ich mal der P23 nennen, das sicherlich schon auch ein bedeutendes Allergen ist. Wir testen das auch routinemäßig bei unseren Hausstaubmilbenallergikern, aber trotzdem ist die Prävalenz mit ursprünglich 74% oder so publiziert sicherlich nicht so hoch. Bei uns erfüllt es gar nicht die Kriterien für ein Meyer-Allergen, liegt eher bei guten 40% und es gibt einige Studien, wir stehen da nicht alleine, die zeigen, dass es vielleicht doch eher unter 50% liegt, ja. Und genauso ist es so, dass wahrscheinlich es gar nicht klinisch so bedeutsam ist, wie ursprünglich suggeriert, sondern es eher vielleicht ein Marker ist für eine recht breite Sensibilisierung der Patienten, ja. Und wir wissen alle, dass die sehr breit sensibilisiert sind gegen viele verschiedene Allergenquellen, aber auch innerhalb einer Allergenquelle gegen viele verschiedene Proteine IgE bilden, dass die grundsätzlich eher einen anderen Phänotyp darstellen, eher einen Phänotyp des eben stärkeren Allergikers, sage ich mal, der halt eher auch noch Asthma zusätzlich hat, ja, der wirklich eine starke Rhinokonjunktivitis hat, ja. Und so findet man bei denen halt eher mal IgE gegen der P23, aber man kann daraus natürlich nicht schließen, dass das kausal dafür verantwortlich ist, dass dieser Patient eben ein starker Allergiker ist, sondern es scheint eher ein Marker zu sein. Ja, das sind solche Dinge, die wir dann aufarbeiten und dass also man eben, Entschuldigung, ich bin zu ausufernd, ich höre schon.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das so spannend und dass Sie uns teilhaben lassen an dem, was Sie tun und machen und auf was wir uns noch freuen können und was wir von Ihnen auch alles hören werden.
Ja, also wir arbeiten daran und geben uns alle Mühe. Ja, es ist,
Sie bleiben am Ball.
Wir bleiben am Ball auf jeden Fall. Ja, deswegen bin ich an der Uni, sonst könnte ich auch in die Praxis gehen. Das ist ja das, was so Spaß macht.
Ja, das war der Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte heute mit Professor Dr. Moritz Gröger, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am LMU-Klinikum der Universität München. Nochmals herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns hier im Podcast, Herr Gröger.
Ja, lieber Herr Haag, ich danke ganz herzlich. Ja, hat mir viel Freude gemacht. Gerne immer mal wieder, wenn sich die Gelegenheit bieten sollte.
Gerne. Ein Dankeschön geht aber auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie dabei waren. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Dieter Haag.
Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.